Was mich persönlich immer wieder am allermeisten schockiert, mit richtigen Bewerbungsmappen in der Form vorstellig werden, dass sie sagen, hey, wir sind Familie so und so, wir haben das und das Einkommen, wir haben so und so viele Kinder, wir bringen einen Hund mit. Das sind Bewerbungsmappen, die sind größer, als wenn es um einen neuen Job geht.
1000 Euro netto kalt. Er wohnt in einer alten, also lange angebieteten 400-Euro-Wohnung und sie wohnt in einer 500-Euro-Wohnung. Die haben zusammen 900 Euro und wenn die beide ihre Wohnung aufgeben, müssen die aber nicht 900 netto kalt ausgeben, sondern die müssen 1500 Euro netto kalt ausgeben, was bei 3000 Euro insgesamt nicht möglich ist.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Das neue Immobilieros-Special wirft einen Blick nach Berlin, dem Reallabor Deutschlands, in die Stadt der Wohnungsnot und der Enteignungsfreunde. Ein Frontbericht von einer Hausverwaltung, die jeden Tag im direkten Mieterkontakt steht. Das Interessante daran, neben der Lagebeschreibung, Eigentümer Udo Krettig ist gelernter Bauingenieur aus Cottbus und hat noch die letzten Züge der DDR samt marodem Wohnungsbestand sowie den kompletten Wandel des Marktes in Berlin erlebt. Er übergibt gerade an seinen Sohn Erik Weihrauch, dessen Weg vom Vorstandsassistenten bei Christoph Kröner und der CG-Gruppe über unter anderem Ziegert Berlin und Sorabia Deutschland bis eben in die Hausverwaltung seines Vaters führte, zwei unterschiedliche Perspektiven auf die Situation. Also, ein kurzer Exkurs in die Entwicklung des Wohnungsmarktes Berlin jenseits der Marktberichte mit einem Blick auf die Betroffenen der Situation hinter den miesen Leerstands- und Baugenehmigungszahlen. Und noch ein Tipp, natürlich kann man wie jedes Jahr einen 360-Grad-Blick auf den Berliner Immobilienmarkt werfen, nämlich beim Berliner Immobilienkongress am 6. Juni im NHU Tagushotel direkt an der Spree. Anmeldungen sind möglich unter immocom.com. Ein Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Udo Krettig und Erik Weihrauch.
Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/Stadtwerke.
Udo und Erik, das Thema Wohnungsmangel ist zumindest in Deutschlands Großstädten schon lange präsent. Aber in Berlin haben wir ja gesehen, hat sich das quasi wie in einem Zeitraffer entwickelt. Und wir lesen alle Marktberichte, wir hören alle naselang Wohnungsnot. Ihr habt mit der Peak Partner Immobilienkonzept eine große Hausverwaltung. Ihr seid faktisch an der Front. Und wir wollen heute mal so, ich sag mal, eine Art Frontbericht machen. Wie sieht das aus? Wirklich in der Nähe. Wie sieht das in der Vermietung aus? Wir machen oft Podcasts mit Projektentwicklern, aber jetzt wollen wir wirklich mal schauen, dort, wo die Schnittstelle direkt ist. Aber vielleicht nochmal am Anfang zur kurzen Einordnung. Was ist Peak Hausverwaltung? Was verbirgt sich da, Udo?
Die Peak Hausverwaltung ist eine 1997 gegründete Hausverwaltung, damals mit 50, 60 Wohnungen. Heute haben wir circa 6000 Wohnungen im Bestand. Mehr oder weniger alles Einzelhäuser mit Eigentümern, die die Immobilie selber besitzen und nur wenige Wohnungseigentumsgemeinschaften, wo also mehrere Eigentümer das Haus dann vertreten, was wir in der Verwaltung haben. Wir haben circa 50 Mitarbeiter. Diese teilen sich oft mit ungefähr 30 Mitarbeitern in Berlin und 20 Mitarbeitern in unserer Niederlassung in Zingst, wo in erster Linie Ferienvermietung und natürlich auch Wohnungsvermietung von anderen Ferienimmobilien, die uns anvertraut werden.
Lass uns bei der Hausverwaltung bleiben. Lass uns beim Thema Wohnungsnot bleiben. Was heißt das konkret in der Vermietung? Wie merkt man Wohnungsnot in den Beständen von Peak?
Also wir haben am Ende des Tages eine Leerstandsliste, die sich hier wöchentlich aktualisiert. Ich glaube, die ist nicht mal eine halbe A4-Seite groß. Da ist es so, dass relativ wenig neue Wohnungen, die wir bekommen, überhaupt drauf landen. Die sind sofort weg. Die drauf sind, entsprechen natürlich auch der Situation, dass dort eine Ausschreibung stattfindet, dass sich Leute, das mich persönlich immer wieder am allermeisten schockiert, mit richtigen Bewerbungsmappen in der Form vorstellig werden, dass sie sagen, hey, wir sind Familie so und so, wir haben das und das Einkommen, wir haben so und so viele Kinder, wir bringen den Hund mit. Das sind Bewerbungsmappen, die sind größer, als wenn es um einen neuen Job geht. Und in der Situation befinden wir uns hier. Wir sichten das Ganze, wir stellen das den Eigentümern vor. Also da ist keine Willkür mit dabei, sondern da geht es wirklich darum, wer ist der bestgeeignetste potenzielle Mieter
dafür. Aber nochmal zu den Fakten, wenn du sagst, eine ganz kurze Liste, Lehrstand, was heißt das in Zahlen konkret?
In Zahlen heißt das, dass wir aktuell bei ca. 6.000 Wohneinheiten vielleicht auf 10, 11 leerstehende Wohnungen bekommen.
Echt? 10, 11 leerstehende Wohnungen.
Und das ganz für Berlin und Brandenburg gesprochen. Also am Ende des Tages ist es so, dass die Leute natürlich alle auf ihren uralt, meist, also weniger haben wir noch DDR-Mietverträge drin, aber die gibt es auch noch vereinzelt. Aber die jetzt seit 10, 15 Jahren schon in der Wohnung drin sitzen, zu einem guten Kurs, die werden den Teufel tun und in irgendeiner Form ausziehen.
Was habt ihr für eine Fluktuation? Im Prinzip nur natürliche Abgänge? Oder?
Ja, also es gibt natürlich auch immer mal den Umstand, dass jemand stirbt, dass ältere Leute dann auch ins Pflegeheim müssen oder ähnliches. Da kümmern sich natürlich die Kinder oder die Enkel dann in der Konstellation darum, kommen dann auf uns zu. Da gibt es dann das Potenzial, dass halt einfach so eine Wohnung aufgelöst wird. Und meistens, was natürlich auch normal ist, dann kommt dann irgendein Nachbar und sagt, Mensch, die Wohnung ist frei und meine Tochter oder ähnliches. So funktioniert es aber halt eben nicht. Also wie gesagt, hier ist keine Willkür auf dem Flur, sondern der Eigentümer ist am Ende des Tages derjenige, der sein Go gibt. Er bekommt alle Unterlagen gesichtet und entscheidet sich dann am Ende des Tages dafür, wer es wird.
Aber gibt ihr so eine Wohnung dann, wenn eine frei und zur Vermietung steht, überhaupt in ein Portal oder hängt ihr da eine Flagge raus für 10 Minuten oder wie funktioniert das?
Machen wir, ist in dem Fall aber so, dass es sich dann um das Premium- bzw. Luxussegment handelt. Also wenn wir dann mit Wohnungen um die Ecke kommen, die, ja, mal eine Zahl zu nennen, mehr als 3.000 Euro im Monat an Miete verschlingen, da wird's dann halt eben auch dünn, weil in der Konstellation die wenigsten Leute, kann man sich mal ausrechnen, dann vielleicht auch mit 9.000, 10.000 Euro netto im Monat im Verbund paarweise um die Ecke kommen und sagen, das leisten wir uns. Das ist aber am Ende des Tages ein Segment, was nach oben hin offen ist.
Also die gehen aber auch relativ schnell weg.
Die gehen in einer Woche weg.
In einer Woche?
Ja.
Was sind das für Miethöhen dann auf Quadratmeter?
Geht bei 20 Euro irgendwas in dem Dreh geht das los. Man muss dann aufpassen. Also wir haben die Empfehlung, auch eben wenn wir Dachgeschossausbauten machen oder Lücken schließen oder hinten auf einem Hof noch eine Remise als Neubau hinbauen, dass es halt einfach auch heißt, schon in der Auswahl der Grundrisse, deswegen auch das Architekturbüro mit hinten dran, dass man halt eben keine 300 Quadratmeter Wohnungen mehr in der Form auf den Markt bringt, sondern die sich alle irgendwo so zwischen 50 und maximal 120 Quadratmeter bewegen. Dass man halt eben auch, um vielleicht schon eine Frage vorwegzunehmen, dann hinten raus eben nicht marginale Grenzen überschreitet, wo klar ist, dafür gibt es halt einfach keinen Markt in Berlin. Wir sind nicht in Moskau, wir sind nicht in Paris.
Wofür gibt es, ab wann gibt es keinen Markt mehr in Berlin?
Wenn meiner Meinung nach die Wohnung nur noch 18, 19, 20 Quadratmeter groß ist und 1.000 Euro kosten soll.
In Miete ausgedrückt?
Ja, was hast du denn dann? 25 Euro? 30?
Da ist dann die Schallmauer auch in Berlin quasi.
Ja, vorbei, weil man kann ja dann über Empirika und ähnliche gehen. Also wir klammern mal Liebhaberei aus. Jeder, der in irgendeiner Form sagt, wow, hier bin ich groß geworden, hier bin ich, was weiß ich, geboren oder habe mein Abitur hier gemacht, hier wollte ich schon immer wieder hinziehen, wenn ich später das Geld habe. Die Person wirst du immer finden, die sagt, das ist es jetzt hier. Aber wenn man mal wirklich über Empirika geht und schaut, wie die Einkommensstrukturen aussehen, wer schafft es, sich diese Wohnung zu leisten, dann sind wir wirklich im einstelligen Prozentbereich in Berlin, die auch faktisch gesehen mit dem Einkommen, mit dem Nettoeinkommen, das dann so hebeln können.
Ja, sind ja immer noch 30, 40.000. Aber nochmal zur Vermietung. Ja, du sagst, Menschen kommen mit quasi Bewerbungsmappen, wenn da so eine Wohnung im Netz steht und ein Besichtigungstermin ausgemacht. Gibt es da Schlangen oder wie muss man sich das
Also wenn man jetzt beispielsweise eine stinknormale Zwei-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer Berg, vielleicht noch in einem netten Kiez, erstes, zweites OG, Vorderhaus, nicht Seitenflügel oder Quergebäude inseriert, aber auch Seitenflügel und Quergebäude ist genauso gefragt, wenn man dort sowas inserieren würde unter 1.000 Euro, dann braucht man ehrlich gesagt keinen Termin machen. Die Leute stehen hunderte Meter.
Das ist so, habt ihr erlebt, das ist Alltag oder wie?
Ich muss vielleicht auch noch mal eine Ergänzung machen. Es ist inzwischen so, also wir arbeiten hier mit so einem Schaukasten, der bei uns im Büro öffentlich für alle Leute auf der Straße zugänglich ist, wo ein Teil dann zwar ausgestellt wird, darüber melden sich dann schon mal ganz kurzfristig Leute. Aber was wir in letzter Zeit immer mehr beobachten ist, dass die Eigentümer, die also jetzt erfahren, dass eine Wohnung leer wird, die eventuell saniert wird, über ihren Portal, über ihren privaten Kontakt, dass die schon mit Mietvorschlägen kommen. Ach, die Tochter hat eine Freundin, die eine Wohnung sucht, oder der Sohn hat einen Studienfreund, der nach Berlin will und so weiter. Und dass gar nicht mehr an den ins Internet gestellt wird oder über einen Makler angeboten wird, sondern die Eigentümer eigentlich schon die Wohnung zu 80-90% selber füllen. Man hat also gar keinen Einfluss mehr drauf. Du brauchst als Hausverwaltung sowieso da nicht mehr aktiv werden, weil es bestimmte Strukturen gibt über Eigentümer, über Bekannte und so weiter, wo dann also die leerstehende Wohnung oder die dann leer gewordene Wohnung dann sofort wieder aufgefüllt wird. Okay, und meistens ist es so, dass es also dazwischen auch keine großen freien Zeiten mehr gibt. Das heißt also, es wird der Mietvertrag im unsanierten Zustand gemacht, dann müssen die Bauarbeiter rein, aber es steht von vornherein schon fest, wer der neue Mieter wird. Man geht also nicht mal mehr mit der modernisierten Wohnung an den Markt, sondern es ist eigentlich schon im Vorfeld klar, wer dann die Wohnung bekommt.
Gut, aber wenn die tatsächlich auf den Markt kommt oder vor ein paar Monaten noch auf den Markt gekommen ist, und dann ist so eine Schlange mit 100 Leuten, sage ich jetzt mal, was machst du da als Vermieter, wie gehst du denn, was passiert da?
Es gibt ein geltendes Gesetz, also du kannst ja jetzt auch nicht dann 100 Euro auf den Quadratmeter verlangen, das funktioniert ja nicht, du musst dich ja auch im Milieu daran halten, was der...
Ja, aber da laufen 100 Leute durch, ja? Genau. Wie wählt man denn überhaupt noch aus?
Ja, das am Ende des Tages machen wir dort keine Vorschläge oder ähnliches, sondern wir legen das den Eigentümern dann vor.
Der kriegt 100 Namen und
Bewerber. Naja. Also das ist dann, auch da ist es ein bisschen anders in letzter Zeit geworden. Also es kommen durchaus 100 Leute zur Besichtigung. Von den 100 Leuten würde ich mal denken, sind 50 daran nicht mehr interessiert, weil sie sich unter der Wohnung was anderes vorgestellt haben. Das muss man auch klar sagen. Und dann guckt man nach so einer Besichtigung, meistens ist es dann Montag, Dienstag oder Mittwoch, wer sich dann wirklich offiziell für die Wohnung mit allen Unterlagen von Schufa über Bewerbung, alle die, ich sage jetzt mal, die persönlichen Daten übermittelt. Und da kommen dann zum Schluss vielleicht 20 oder 25 immer noch bei raus. Die sind tatsächlich noch dann da. Und ja, dann macht man anhand von, ich sage jetzt mal, Erfahrung, macht man den Eigentümer Vorschläge und der Eigentümer legt dann im Prinzip fest, wir gucken uns mal den an und mal den an und dann kommen meistens zwei, drei in die engere Auswahl. Dann geht es darum, wer mietet am schnellsten, wer braucht denn noch 3 Monate, weil er einen anderen Mietvertrag kündigen muss und. Und das sind dann so Ausschlagkriterien. Natürlich auch Sympathie, gar keine Frage. Also wo denn von dem Menschen, Mitarbeiter, der die Besichtigung durchgeführt hat, gesagt hat, Mensch, der war besonders sympathisch oder die Familie oder da ist das oder da ist jenes. Dann kommt die Komponente Hund oder Tiere mit dazu. Wollen wir das nicht? Und so sondiert sich das Ganze.
Und du sagtest, man sammelt Erfahrung, ja, und hat so ein Gefühl, bevor die 3 Leute sind, was sind denn so die aus der Erfahrung heraus die Hauptkriterien, die wichtig sind bei einer Vorauswahl, wenn ihr so eine Nachfrage habt?
Die Hauptkriterien ist natürlich, dass sie eine saubere Schufa haben, dass stabile Einkommensverhältnisse da sind, die auch die Wohnung rechtfertigen. Also wenn man von den 30%, die man für Mieter ausgeben will, dann auf das Nettoeinkommen der beiden Partner, die dann da einziehen, guckt, das ist ja so eine Vorauswahl. Was haben sie für Berufe? Steht mal ein bisschen im Hintergrund. Früher galt immer, nehmt keine Rechtsanwälte, Lehrer oder Sozialpädagogen. Das ist natürlich Quatsch. Das ist heute nicht mehr an dem, sondern wenn die Bewerbungsunterlagen stimmen, dann ist das kein K.O.-Kriterium.
Aber Rechtler hätte es doch schwer, ja.
Das kann man so sagen, ja.
Okay, also ist harter Tobak am Mietmarkt.
Ja, das ist wirklich auch, so. Ja. Mhm.
Aber lass uns mal den Bogen spannen. Udo, hast ja deinen beruflichen Start tatsächlich noch in der DDR absolviert und kennst auch da die Wohnungssituation, den Wohnungsmarkt aus eigenem Erleben. Wie sah das hier aus 1989 in Mitte und im Prenzlauer Berg oder wie davor?
Naja, also ich habe 1980 angefangen im Baureparaturbetrieb Prenzlauer Berg, nachdem ich in Cottbus das Bauwesenstudium abgeschlossen hatte. Und habe dann aus der Lausitz kommend in Ostberlin oder in der ehemaligen DDR den Bezirk Prenzlauer Berg in Teile von Mitte und ein bisschen Friedrichshain kennengelernt. Und es gibt genug Bücher drüber und es gibt genug Abhandlungen. Es war einfach eine graue, unsanierte Häuserfront. Die DDR hatte in den 80er Jahren das Wohnungsbauprogramm in Marzahn-Hellersdorf, also der klassische Neubau, ins Leben gerufen. Die Altbauten wurden vergessen. Das hat die ganze Sache ein bisschen interessant gemacht, weil in den Altbauten natürlich dann Leute gezogen sind, die sonst auf dem normalen Wohnungsmarkt in der DDR keine Chance gehabt hätten. Und dann wohnte man eben zum Beispiel in der Kastanienallee, im dritten Obergeschoss mit 4 Mietsparteien und einem Außenklo. Das war die Situation, die so stadtlängst bekannt war. Und zur Sanierung und zur Vergabe der Wohnung ist es dann eben über ein zentrales Vergabesystem gekommen. Man musste so einen Wohnberechtigungsschein haben und dann wurde über das jeweilige Bezirksamt wurden dann bei entsprechender Bewerbung Anzahl der Personen, wurden die Wohnungsgrößen bestimmt und. Und dann hast du einen Wohnungszuschlag bekommen. Oder eben nicht. Dann hat man sich für eine neue wieder beworben. Ich sag mal, illegale Besetzung. Kenne ich ein paar Leute, die das gemacht haben. Aber das waren dann so eine Ruin von Wohnungen, wo also selbst das Wohnungsamt keinen Einfluss drauf genommen hat.
Und wie hoch war die Miete?
Die Miete war für meine Wohnung mit 70 Quadratmetern 39 Euro. In Mark, DDR-Mark.
39 DDR-Mark, ja. Naja gut, das wird ein bisschen schwer, dann Wohnung zu bewirtschaften wahrscheinlich.
Und da war ja Ofenheizung und was man so kannte, Toilette auf halbe Treppe. Und das war nicht immer lustig, früh morgens um 6, wenn man sich da getroffen hat.
Kann man sich heute aber eigentlich gar nicht mehr vorstellen, oder? Also man guckt ja heute so ein bisschen negativ auf Plattenbauten und Ähnliches. Das war ja damals eigentlich das, was lukrativ und auch von der Wohnsituation, von der Wohnqualität her gefragt gewesen ist, oder?
Aber jetzt natürlich. Also Marzahn muss man jetzt mal doch relativieren. Wir hatten damit die Möglichkeit, dass wenn man nach Hause gekommen ist, die Wohnung warm war, es lief warm Wasser aus der Wand. Es war Luxus, man hatte ein eigenes Bad mit Badewanne, mit Dusche, mit allem, was dazugehört, musste nicht halbe Treppe. Und in den meisten Wohnungen waren auch große Balkonanlagen angebaut. Also es war schon fürs Wohnen und für die Lebensqualität war das schon ein großer Fortschritt.
Also Platte war Luxus sozusagen.
Ja, man hat auch schwierig eine Wohnung in der Platte bekommen. Also das war jetzt auch nicht so, dass man die hinterhergetragen bekommen hat.
Gut, aber so sah es aus. Dann kam die Wende und dann war auf einmal freier Markt. Ja, jetzt mal auf eure Schwerpunktareale geschaut. Wie sah die Überleitung dann in die Marktwirtschaft aus? Was ist dann passiert an der Stelle?
Na, es ist ja erstmal, also die grundsätzliche Sache war ja erstmal, dass die Wohnungsbaugesellschaften zum Teil privatisiert worden sind, weil sich natürlich private Eigentümer dann für die einzelnen Häuser interessiert haben. Es gab Restitutionsansprüche, wo also die Leute, die vor 61 ihr Eigentum verloren hatten, was von der DDR bewirtschaftet wurde, dass die wieder gefordert haben, ihr Eigentum wieder zurückzubekommen. Es haben sich dann praktisch private Wohnungsbaugesellschaften gegründet und die haben dann angefangen, die Wohnungen zum Teil oder die Häuser, ich sag mal, Tiefen zu besichtigen, in Sanierungskonzepte hergestellt und dann die Leerwohnungen angefangen zu sanieren. Und da wurden dann entweder Zentralheizungen auf Gasbasis oder Gasetagenheizung in den Wohnungen eingebaut, die Bäder modernisiert, die Grundrisse zeitgemäß gemacht. Und dann hat man auch schon zu dem damaligen Zeitpunkt 6, 7, 8, 9 Mark netto kalt für so eine Wohnung bekommen. Das war hier im Prenzlauer Berg dann so die Größenordnung für eine sanierte Wohnung. Dann hat man meistens, wie zum Beispiel hier in dem Haus 1987, dann hat man die Fassaden mit saniert, die Treppenhäuser mit saniert, eine Grundinstandsetzung für die Versorgung der Wohnung gemacht. Das heißt also Gassteigestränge, Elektrosteigestränge wurden dann modernisiert und dann hatte man so nach 1,5, 2 Jahren ein durchsaniertes Haus, wo entweder die Mieter alle mitgespielt haben, also auch die bewohnten Wohnungen gleich mitsaniert worden sind, mit entsprechenden Modernisierungsankündigungen und erhöhter Miete danach. Aber wie gesagt, das war eben kein Verhältnis von dem, was heute da ist. Und dann gab es ja den Schwung in Richtung der Ende der 90er Jahre, wo eben viele Häuser leer standen. Marzahn hatte ein Riesenproblem, also die ganzen Neubaugebiete der DDR. Und dann hatten wir so 250 bis 300.000 Wohnungen in ganz Berlin, die nicht bewohnt waren. Das war die Einwohnerzahlen sind zurückgegangen. Kann ich nicht erklären, warum das so war. Aber wir hatten in Richtung 3 Millionen wieder die Einwohner. Heute sind wir fast bei 4 Millionen. Und das hat sich alles irgendwie danach ausgelebt. Und dann gab es natürlich den Effekt ins internationale Ausland. Berlin ist eine hippe Stadt und eine preiswerte Stadt zum Wohnen. Das ist so das Signal, was Ende der 90er, Anfang 2000er in die Welt gepustet wurde.
Nun hast du ja die ganzen Bezirke auch live gesehen. Ich persönlich als Kind kenne es noch, dass als wir noch nicht lesen konnten und uns mit Freunden irgendwo verabredet haben, dass wir uns eher nach den Fassaden orientiert haben. Also wir wussten, wer in welchem Haus wohnt, weil man wusste, wie die Fassade aussieht und Ähnliches.
Es war ein helleres oder ein dunkleres Haus.
Es war tatsächlich so. Also wir sind natürlich, ohne dass das jetzt hier nostalgisch werden sollte, es gab natürlich überall irgendwelche Spielplätze und Ähnliches und man hat sich verabredet und man wusste nicht, wie die Straße heißt, aber man wusste, wie das Haus aussieht. Und ein Freund von mir hat irgendwann mal geschrieben, dass man hier die Erinnerungen wegsaniert hat, weil man mittlerweile natürlich lesen kann, aber nicht mehr weiß, wie die Häuser früher ausgesehen haben, weil sie heute alle anders aussehen. Aber mal zum Sanierungsthema zurück, Papa. Was hat man früher auf einen Quadratmeter ausgegeben für eine Sanierung, die unter den heutigen Gesichtspunkten stattfindet?
Also in D-Mark-Zeiten, kann ich mich noch gut erinnern, haben wir für die Sanierung einer Wohnung circa 500 bis 700 D-Mark pro Quadratmeter Wohnfläche ausgegeben. Das war so ein Mittelwert. Das kam aber auf den Zustand der Wohnung drauf an. Wie sind die Grundrisse verändert worden? Welcher Allgemeinzustand war? Was war schon vor der eigentlichen Sanierung an Modernisierungsmaßnahmen gelaufen? Und das ist so eine Größenordnung zwischen 500 und 700 D-Mark pro Quadratmeter brutto war für die Eigentümer so die Größenordnung. Aber man muss auch dazu sagen, dass man dann eben 6, 7, 8 Mark netto kalt dazu bekommen hat. Und das muss man dann auch, die Wahrheit ist dann auch, dass man natürlich für eine 100 Quadratmeter Wohnung dann eben auch 50, 60, 70.000 Mark ausgegeben hat. Wo die Eigentümer natürlich bestimmte steuerliche Vorteile genossen haben, Sonder-AFA und andere Abschreibungsmöglichkeiten, aber dann eben für die Wohnung eben auch nur 700 Euro D-Mark netto kalt bekommen hat. Das muss man dazu sagen. Also das Verhältnis war dann auch etwas verschoben.
Wie sah die Finanzierungsstruktur damals aus?
In den 90er Jahren, kann ich mich erinnern, hatten wir 5, 6, 7, 8% Zinsen, wenn man Geld aufgenommen hat. Und das ist natürlich im Verhältnis zu heute, wo man also von 0 oder 1% jetzt mal auf 4% geschnippt ist. Das ist natürlich damals eine große Herausforderung gewesen, auch für die investiert haben.
Apropos die investiert haben, wir haben im Vorgespräch mal ein bisschen hin und her überlegt und auch drüber gesprochen und du sagtest, es gab eine Phase, die du in Berlin als Wildwest bezeichnet hast, so um die 2000er herum. Wie muss man sich das vorstellen? Warum Wildwest?
Also erstmal ist es so gewesen, dass also die Möglichkeiten der steuerlichen Abschreibung, also die Sonder-AFA für Neubau und die Sonder-AFA für rekonstruierte Häuser Ende der 90er Jahre von der Bundesregierung abgeschafft worden ist. Und dann ist mehr oder weniger der Immobilienmarkt, also die investiert haben, rückläufig gewesen. Ich will mal nicht sagen eingebrochen. Eingebrochen ist für mich was anderes, weil die Wohnungen, die frei geworden sind, sind mehr oder weniger dann immer noch saniert worden. Es gab die Investitionszulage oder es gab andere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Aber die Situation ist ein bisschen komplizierter geworden, weil die Politik angefangen hat einzugreifen, nämlich mit Schaffung von Sanierungsgebieten, speziell hier in den Ballungsgebieten Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain, sind Quartiere für Sanierungsgebiete freigegeben worden. Das bedarf dann der Situation, dass die Stadt eine Verpflichtung übernommen hat, nämlich die öffentlichen Verkehrsräume zu sanieren. Das heißt, es mussten Spielplätze geschaffen werden, die Straßen mussten saniert werden und. Aber der Eigentümer wurde dazu verpflichtet, dass in den Sanierungsgebieten nur nach Modernisierung für eine bestimmte Miethöhe die Wohnungen an den Markt gebracht wurden. Und das haben die auch rigide mit ihren Möglichkeiten kontrolliert. Wir mussten stellenweise die Mietverträge einreichen für die neuen Sachen. Und damit sind viele Investoren erstmal weg gewesen, die gesagt haben, nee, das wollen wir uns hier ja nicht bevormunden lassen und so weiter. Aus den Sanierungsgebieten sind dann Erhaltungsgebiete geworden. Da hat man dann andere Möglichkeiten geschaffen. Aber wir hatten eben Anfang der 2000er einfach das Problem, dass hier 200, 300, 350.000 Mieteinheiten nicht bewohnt waren. Und damit sind viele Sachen durcheinander gekommen. Wohnungsbaugesellschaften mussten stellenweise Häuser abgeben. Die sind dann an private Investoren verkauft worden, was heute sehr bedauerlich ist, was also die Regierung auch gerne wieder verhindern würde wollen. Aber die Situation war so. Und damit haben natürlich hier Leute Einfluss genommen, auf die man hätte auch verzichten können.
Ja, was heißt denn konkret zum Beispiel? Man muss sich ja drunter vorstellen, wer ist jemand, auf den man hätte verzichten können?
Ja, das sind
die, so Formeln.
Ich will jetzt mal den Ausdruck Heuschrecke benutzen. Die haben also die Häuser gekauft, haben die ein bisschen liegen lassen und haben die dann nicht saniert, sondern haben einfach auf den Wertzuwachs gewartet, haben die wieder weiterverkauft und so ist so ein Haus dann, ich sag mal, innerhalb von 5 Jahren im ungünstigsten Fall 4-5 Mal verkauft worden. Also es waren ausländische Investoren aus Skandinavien, aus England, Irland, die hier aktiv wurden, die gedacht haben, ich kann hier günstig eine Immobilie kaufen, kann die Mieten innerhalb kürzester Zeit auf das Niveau bringen, was im europäischen Maßstab gewesen ist, ohne viel zu investieren. Und das hat dann eben nicht funktioniert. Und damit war hier ein heides Durcheinander, was rein und raus mit den Abverkäufen passiert ist.
Absolut. Also teilweise aus Bussen rausverkauft, die Objekte, ohne sich genau anzugucken, einfach aus dem Katalog, sieht gut aus.
Wunderbar. Straßenzüge oben
da. Straßenzüge, ja. Gut, das hast du erlebt, das kenne ich so nicht. Also das, was mich ehrlich gesagt heute ärgert, ist, wenn man in den Uralter Akten sich die Häuser anschaut, weil wir natürlich dann auch die Eigentümer hier haben, die versuchen nachzuverdichten, um halt eben auch genau von dir, Michael, vorhin angesprochene Wohnungsnot in irgendeiner Form einzudämmen, dass man halt eben sagt, man verlängert den Seitenflügel hinten bis an die Brandwand des anderen Hauses ran oder ähnliches. Wenn man sich die alten Akten anschaut, die alten Luftbilder anschaut, dann gab es das alles schon mal. Also es ist am Ende des Tages so, dass halt irgendwann mal in der DDR zurückgebaut wurde, weil gar nicht so viel Wohnraum gebraucht wurde. Und am Ende jetzt genau diese Quadratmeter fehlen. Und dafür kämpfen wir hier. Also vorher das Architekturbüro, was mit uns zusammenarbeitet, um halt einfach auch eine Wertschöpfung gegenüber den Eigentümern zu zeigen. Das ist gar nicht so leicht. Und in dem Zusammenhang hat es aber auch nichts damit zu tun, dass man dann versucht, irgendwie schnell was rauszudrehen, sondern ich kann für die, die bei uns hier investiert sind, die bei uns hier in der Hausverwaltung sind, wirklich so sprechen, dass wir hier nicht den klassischen Aufteiler haben, der hier drin ist, der mal eben ein Haus mit 30 Wohnungen kauft, das ein bisschen, wir nennen es mal vorsichtig, Hollywood saniert und dann versucht, mit einer Marge von Y wieder auf den Markt zu drücken. Und ich kann mich daran erinnern, jetzt zwischen 2019, 2021, dass teilweise unsanierte oder schlecht sanierte Wohnungen im Erdgeschoss, Seitenflügel, hinten links, keine Ahnung, noch nie Licht gesehen, auf die Mülltonne guckend, für 1,2, 1,3 Millionen Euro verkauft wurde, die 100 Quadratmeter Einheit. Da ist dann das klassische Berliner Zimmer drin, immer der Übergang zwischen entweder Vorderhaus und Seitenflügel oder Quergebäude und Seitenflügel, wo dann am Ende natürlich ein schöner großer Wohnraum entsteht. Viele nutzen das als Wohnküche oder ähnliches. Aber wenn man sich das im Erdgeschoss hinten links vorstellt, da kommt wenig Sympathie bei auf. Und die Sachen sind alle weggegangen. Und ich kann das verstehen, dass viele Geschäftsmodelle darauf ausgelegt sind, schnell was zu kaufen, das weiterzudrehen, das ist alles gut. Aber das sind nicht wir hier. Wir haben hier Leute, die in x Generationen denken. Und das ist natürlich spannend, dort auch mal in ein Grundbuch reinzugucken, für wie viel das mal vor x Jahren gekauft wurde. Ich habe den Eindruck, dass 2006, 2007 nochmal so der Knoten geplatzt ist, auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, dass auf einmal das Haus nicht mehr für ein paar hunderttausend Euro im Prenzlauer Berg verkauft wurde, sondern dann irgendwann die Million geknackt wurde für so ein Haus. Heute undenkbar, dass man für ein paar hundert Euro den Quadratmeter im Prenzlauer Berg einkauft. Und alles nach 2000.
Wo sind wir da gerade einkaufen im Prenzlauer Berg?
Tja, irgendwo so zwischen 2 und 3 würde ich tippen, oder? 2.000, 3.000 Euro.
Also für eine unsanierte Wohnung, ich denke mal so 2.500, 3.000 Euro pro Quadratmeter, und für eine sanierte, schön sanierte Altbauwohnung muss man sicherlich schon 5.000 bis 6.000 Euro pro Quadratmeter ausgeben.
Gut, da sind wir jetzt aber auch wieder in der Jetztzeit. Wir haben ja gesagt, anfangs in der Neuvermietung geht's hoch bis 25, sag mal, Neubau oder saniert. Ja.
Als Mietpreis.
Als Mietpreis, genau, pro Quadratmeter. Wo liegt denn die durchschnittliche Bestandsmiete in euren Beständen? Habt ihr da eine Zahl?
Also ich würde denken, ohne dass ich das jetzt auf die zweite Kommastelle ausgerechnet habe, dass wir, wenn wir unsere Wohnungen alle zusammennehmen, so im Durchschnitt zwischen 9 und 12 Euro netto kalt.
Ach doch, Tatsache, ja, weil ich habe mir mal die Zahlen von Gesamt-Berlin 2022 gezogen, da sind 6,36, 10% Steigerung, 7. Also es ist dort gut, da sind dann wahrscheinlich mal Zahlen dabei. Ja.
Genau, also, wir sind hier, ich denke, deutlich höher. Also wir werden sicherlich um die 10 Euro netto kalt hier im Schnitt über alle Wohnungen gerechnet, weil wir einen relativ hohen sanierten Bestand haben, der also, ich sag mal, immer mal wieder neu, wenn die Neuvermietung kommt, unter Beachtung der Mietpreisbremse, sind ja doch einige Steigerungen möglich. Und dadurch, dass es fast alles Einzeleigentümer sind von den Häusern, achten die natürlich auch darauf, dass jede Mieterhöhung, die der Gesetzgeber zulässt und, denn eben auch durchgeführt wird. Und also ich sage jetzt mal, wir haben in dem Bestand der Häuser sicherlich 90, wenn nicht sogar 95% sanierten Altbau.
Gut, aber das ist nochmal ein interessanter Punkt. Lass uns nochmal drauf zurückkommen. Wir hatten vorhin über die Bewirtschaftungskosten oder die Sanierungskosten, zum Beispiel beim Herrichten der Wohnung zu DDR-Zeiten, gesprochen. Wo liegt denn jetzt aktuell der Preis, wenn ich eine Wohnung wieder herrichten will oder überhaupt?
Also aktuell
wo jetzt, lag er vor Corona zum Beispiel?
Genau, wir machen jetzt die Wohnungen, die frei werden und die durch den Eigentümer dann saniert werden wollen, weil stellenweise der Zustand eben noch 1990 ist, früher oder in starken Sanierungsbedarf eben aufweist, sind wir aktuell zwischen 1.000 und 1.200 Euro für eine vollsanierte Wohnung im Altbau. Das heißt also, wir machen eine neue Zentralheizung rein, die also auch schon den energetischen Ansprüchen entspricht. Dann kommt die Sanierung des Bades, malermäßige Instandsetzung, neue Elektroanlage, Fußböden aufgearbeitet, sodass man also Balkone und Fenster und so weiter unter Beachtung der Holzkastenfenster muss man heute im Bruttopreis zwischen 1.000 und 1.200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche durchaus kalkulieren.
Bekommt ihr das bei der Durchschnittsmiete, die Bestände abwerfen, refinanziert?
Langfristig ja, also wer kurzfristig damit Geld machen will, funktioniert das nicht.
Und Berlin ist ja berühmt berüchtigt für, ihr habt schon erwähnt, große großflächige Sanierungsgebiete, Milieuschutzsatzungen. Wir haben die Mietpreisbremse, die Kappungsgrenze. Beeinträchtigt das die Bewirtschaftung der Bestände aktuell?
Naja, der Gesetzgeber gibt ja vor, was man letztendlich für eine sanierte Wohnung oder für eine Wohnung, die dann vorhanden ist, noch an Miete nehmen kann. Also es wird die Vormiete genommen, dann hat man einen bestimmten Modernisierungs Standard, den man mit einrechnen kann, und dann gibt es einen Zuschlag und dann gibt es noch so einen kleinen Spekulationszuschlag, den man so oben drauf macht, und das ist dann meistens so zwischen, ich sage jetzt mal, wenn die Wohnung so von 8, 9 Euro abgegeben worden ist, landet man dann anschließend so bei zwischen 10 und 12 Euro netto kalt. Also eine Steigerung von 2, 3 Euro, die natürlich gemessen an die 1.200 Euro, die man vielleicht brutto ausgegeben hat, keine Mehrwertsteuer optiert. Also Mehrwertsteuer ist dann eigentlich für die meisten Mietshäuser nicht relevant, weil die einzelnen Mieter keine Mehrwertsteuer bezahlen, wie auch immer die Eigentümer das dann machen. Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber der Bruttopreis muss ja bezahlt werden, und das ist kein Geschäftsmodell aktuell. Also das machen die, um den Bestand aufzuwerten und mittelfristig und langfristig die Wohnung dann eben auch an den Markt zu geben.
Wenn man jetzt natürlich irgendwo Neubau schafft, in einem bestehenden Ensemble oder in einer Situation, wo der Hof nochmal nachverdichtet wird oder ähnliches, dann ist es natürlich ein anderes Rechenbeispiel. Weil
Gut, da gibt es ja die Begrenzung.
Genau, also das ist das Erste. Aber das Zweite ist halt eben auch, vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was ich vorhin gesagt habe, was das Thema Liebhaberei oder ähnliches angeht. Man wird natürlich immer irgendwo in exponierter Lage Wohnungen schaffen, die auch Grenzen sprengen. Also das will ich vorhin damit so nicht gesagt haben, dass das alles so bei 25, 30 Euro aufhört, sondern es hört aus dem Grund damit halt eben so auf, dass halt einfach auch die Struktur der potenziellen Mieter in Berlin nicht nicht so gegeben ist. Weil nur weil wir hier so und so viele tausend Leute haben, die mehr als das verdienen, heißt es ja noch lange nicht, dass die alle eine Wohnung suchen.
Aber nochmal zurück, für Otto Normalkapitalanleger könnte es dann schon eng werden, wenn er quasi irgendwas hier, einen sanierten Altbau gekauft hat, ja, und ja, definitiv. Hart gerechnet hat. Dann
Nein, das würde ich jetzt mal ein bisschen anders sehen. Also der den Altbau gekauft hat, kauft entweder zum Eigenbedarf, was also durchaus 50-60% der Leute sind, die bei uns. Ja. Das ist dann so. Also das bedeutet, die Wohnung muss leer sein, wird dann meistens saniert nach den Vorstellungen, die dann später einziehen. Und dann ist das ja ein Rechenexempel. Was habe ich an Miete jetzt? Was hat mir der Kauf der Wohnung gekostet? Wie viel Eigenkapital? Was habe ich für monatliche Belastungen der Bank gegenüber? Und dann muss das jeder für sich selber ausmachen. Wenn ich jetzt als Kapitalanleger eine Wohnung kaufe, dann weiß ich vorher, was mich erwartet. Also das ist keine große Überraschung. Wenn ich eine Wohnung kaufe, wo ich 10 Euro netto kalt habe und einen Mieter drin habe und also auch keinen Eigenbedarf anmelden, ich will also auch nicht dort einziehen, dann weiß ich ganz genau, was ich zu kriegen habe und habe mein Finanzierungskonzept danach abzustimmen. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, dann bin ich der Falsche.
Gut, okay. Aber wir halten mal fest, ich dachte immer, na, Milieuschutzgebiet, Kappungsgrenze und sonst was, stranguliert gerade die Bestandshalter ein Stück weit. Das kann man so ohne weiteres nicht sagen.
Das ist zum Teil ist das richtig, weil die Erhaltungsgebiete, also Sanierungsgebiete gibt es aktuell keine, zumindest ist mir nicht bekannt, sondern das hat man dann in Erhaltungsgebieten, Milieuschutzgebiete umgemacht. Die Behörde passt da auf, dass also jetzt keine Luxussanierung durchgeführt wird, dass also bestimmte Sachen zwar gemacht werden dürfen, aber das muss vorher mit einem Antrag eingereicht werden, was wird genehmigt und was wird nicht genehmigt, und dann sind natürlich die Mieten mit 8 bis 10 Euro netto kalt, denn trotzdem zu erzielen. Aber die stehen natürlich dann im Verhältnis, wenn ich 100.000 Euro für eine Instandsetzung einer 100 Quadratmeter Wohnung ausgeben muss, weil die eben so untergewirtschaftet war, die Wohnung, dann kann sich das jeder ausrechnen, dass das also für den Mieter oder für den Investor oder den Eigentümer der Wohnung keine Renditegeschäft ist. Und was vielleicht noch zu sagen ist, also das gehört zur Wahrheit auch dazu, auch die Sanierungsmaßnahmen oder die Instandsetzungsmaßnahmen sind ja zum Teil steuerlich auch absetzbar. Das heißt also, der Investor kann in seiner Steuererklärung bestimmte Sachen aus der Sanierung der Wohnung steuerlich geltend machen.
Darf ich mal noch eine Zwischenfrage stellen? Also die Antwort kenne ich, aber ich finde es immer wieder interessant. Ab wann ist denn eine Wohnung luxussaniert?
Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr schwieriges Feld. Also die Gesetzgeber, die das Milieuschutzgesetz aufgesetzt haben, die haben das aus einer Brille gemacht, die also weder zeitgemäß noch überhaupt aktuell waren. Es gab also vor einigen Jahren die Maßgabe, dass also in der Wohnung entweder eine Badewanne oder eine Dusche, niemals 2 Toiletten, das heißt also nur 100 Quadratmeter darf aktuell heute noch keine zweite Toilette haben. Dass also die Vorgaben war, dass also die Toiletten nicht hängend anmontiert werden durften, sondern noch stehend, dass also die Fliesen eine bestimmte Quadratmeterzahl nicht überschreiten durften, dass kein Marmor benutzt werden durfte. Wer auch immer im Altbau eine Marmor-Toilette gebaut hat, ich kenne keinen, also wir haben hier keine gebaut, sondern das alles drumherum war ganz normal. Und dann waren eben auch so Grundrissveränderungen, dass also wenn man noch so eine Mädchenkammer hatte oder irgendwas anderes, die man dann zur Küche zuschlagen wollte oder irgendwas anderes draus machen, dass die also Grundrissveränderungen grundsätzlich nicht zugelassen haben, obwohl die Grundrisse von 1890 in keinster Weise zeitgemäß waren. Also wer da agiert hat, der hat mein völliges Unverständnis dafür. Also, und ich habe das selbst erlebt, dass die also gucken gekommen sind, ob man dann wirklich nicht das verändert hat. Und wenn man keinen Antrag gestellt hat, musste man das im Nachhinein genehmigen lassen. Oder rückbauen hatte ich auch und so weiter und so weiter. Also ich hoffe, dass die Zeiten irgendwann mal vorbei sind.
Aber sag mal, noch eine aus Interesse eine andere Frage, nochmal auch auf das Verhältnis von Vermieter und Mieter zurückkommen. Wir haben von den Schlangen, wir haben von Bewerbungsmappen und Auswahlverfahren gelesen, wer es dann in eine Wohnung geschafft hat. Wie ist eigentlich heutzutage das Vermieter-Mieter-Verhältnis bei, ich sag mal, 15 bis 25 Euro Quadratmeter Miete? Ist das eigentlich ein Klassenkampf oder wie ist das?
Nee, das ist kein Klassenkampf. Das mit den steigenden Mieten ist es relativ oft auch so, dass die Ansprüche der Mieter an den Vermieter auch steigen. Das heißt also, wenn jetzt in der Wohnung irgendwelche Reparaturen zu machen sind oder die Sanierung schlecht ausgeführt worden ist, dann sind die schon bei uns vorstellig und fordern, dass nachgebessert wird oder irgendwas anderes. Sonst gibt's Mietminderungen und so weiter. Und dadurch, dass das Leute sind, die also sich juristisch auch helfen können, hat der Eigentümer der Wohnung beziehungsweise wir als Hausverwaltung relativ schnell zu reagieren, um dann nicht in Größenordnung mit Mietminderungen zu rechnen. Die Leute sind in dem Niveau definitiv anspruchsvoller.
Das ist so. Das ist dann auch nochmal ein Kriterium bei
der Mieter. Auch was das Wohnumfeld betrifft. Also Hofgestaltung, Treppenhausgestaltung. Das ist schon eine andere Liga.
Also klar, so die nachvollziehbar nach
steigenden Mieten
ist sozusagen spitzt die Anspruchshaltung auf beiden
Seiten. Das ist definitiv so.
Aber lass uns nochmal, wir sind ja eingestiegen mit Wohnungsnot. Wir alle kennen die Situation gerade am Markt. Es herrscht im Prinzip Stillstand auf der Projektentwicklerseite im Wesentlichen.
Aber mit trotzdem steigenden Einwohnerzahlen in Berlin, die zwischen 30.000 und 60.000 Menschen jedes Jahr zuzukommen.
So, daher die Frage mal aus eurer Sicht, was bedeutet das für den Berliner Wohnungsmarkt? Wie werdet ihr das spüren?
Also ich komme ja aus der Projektentwicklung und kann so rum sagen, dass die Nachfrage, fangen wir nochmal anders an, also der große Koloss, der draußen auf diesem Ozean als Immobilienmarkt bisher unter Volldampf gefahren ist, ist wirklich zum Stillstand gekommen. Und jetzt kann man sich das wie so ein Tanker vorstellen. Bis der wieder in Touren kommt, dauert das. Das Geld ist da, das sehe ich. Die Leute wollen gerne bauen, die Leute wollen investieren. Viele sitzen halt eben auch noch auf alten Grundstücken und sagen, warum sollte ich das gerade tun? Und an uns, beziehungsweise jetzt auch an mich hier für den Bauteil, kommen ganz, ganz viele Leute jetzt gerade an und sagen, Erik, ganz ehrlich, was kann ich hier mit meinem Grundstück machen? Wie schaut's aus? Welche Anlageklasse empfiehlst du mir? Soll ich halt eben auch unter geltendem Recht dort realisieren? Was soll getan werden?
Und was geht gerade?
Wohnen geht super, Service Apartment geht super. Was ganz, ganz viele Leute gerade, aber das habe ich vor 3 Jahren schon gesagt, haben wollen, sind Pflege und ähnliche Einrichtungen, die sie dann darauf errichten. Hotels finden ganz großen Anklang. Aber mir persönlich liegt das Wohnen, ehrlich gesagt, der Menschen immer so ein bisschen am Herz. Deswegen versuche ich auch nicht manipulativ, so soll das nicht rüberkommen, immer dafür zu sorgen, dass wir einen gesunden Mix aus allen Anlageklassen haben, die wir hier dann am Ende des Tages in irgendeiner Form auch realisieren. Und ich stelle fest, dass die nächste Generation da ist, also der zwischen 35 und 45 in meinem Alter, jetzt dasteht und sagt, hey, schau mal, ich habe hier 5 Häuser geerbt von meinen Eltern oder ich verdiene viel Geld, ich habe mir Ähnliches selber leisten können, alles da. Die kommen auf einen zu und sagen, schau mal, ich möchte gerne so und so viel Geld ausgeben. Bekomme ich das auf dem Grundstück hier bei mir A realisiert mit den Möglichkeiten, die ich habe und B, welche Wohnungsgrößen sollten wir nehmen und Ähnliches. Ich stelle fest, wenn ich mich in meinem Netzwerk unterhalte und eben auch mit Freunden, die daraus mittlerweile auch entstanden sind, dann kommt am Ende des Tages immer ein Punkt an und das ist der, ihr dürft nicht unterschätzen, dass wenn wir jetzt anfangen, dass wir spätestens oder frühestens in 24 bis 36 Monaten dann auch was präsentieren können.
Aber fängt denn jetzt gerade jemand was an und wenn ja, wo? Also der großflächige Neubau ist es ja doch offensichtlich nicht.
Ja, also doch, kann ich schon sagen. Also wenn, ohne hier Namen zu nennen, im Prenzlauer Berg, Pankow entstehen jetzt wieder auf bisher leerstehenden Grundstücken wirklich tolle Projekte. Das kann man so sagen. Hier unweit kommen jetzt 130 Wohnungen auf den Markt in den nächsten 24 Monaten. Wenn man noch ein bisschen weiter raus Richtung Pankow fährt, sind es auch noch mal über 100, 150, die auf den Markt gespült werden. Aber, und das nicht als Kritik zu verstehen, kleinteiliger. Es gibt nicht mehr diese Vierraumwohnung, die in Hülle und Fülle produziert wird, weil das halt einfach am Ende des Tages nicht rentabel genug ist, unter dem geltenden Bauvolumen, was man realisieren will, in Verbindung zu Baukosten, Zinsen und leider Gottes, muss man es auch so rumsehen, demjenigen, der es am Ende des Tages dann mal bezahlt und gekauft hat, ein Institutioneller, jemand, der am Ende des Tages als Endabnehmer dann dasteht und sagt, das packe ich mir jetzt hier in meinen Fonds, ich möchte ganz gerne so und so viele Wohnungen realisiert wissen pro Jahr, das funktioniert. Früher hätte man Forward Deal dazu gesagt, heute oder die letzten Jahre hieß es, dass er tot sei. Ich sehe, dass der wiederkommt und ich sehe vor allem auch, dass weiter an der Stelle die Nachfrage steigt, was Wohnen angeht. Gewerbe drücken sich viele gerade vor, aber Hotels sehe ich ähnlich und Pflege wird ein Thema bleiben, was die nächsten Jahre definitiv wächst.
Aber um da mal einzuhaken, muss man mal klar sagen, und ich denke mal, das ist die Fragestellung von Michael gewesen, es ist zum Schluss frei finanzierter Wohnraum. Das heißt, der frei finanzierte Wohnraum, der von den Institutionellen hergestellt wird, ist dann 15 Euro plus, beziehungsweise 20 Euro plus als Netto-Kaltmiete. Und das hilft den Mittelverdienenden überhaupt nicht wohnungstechnisch weiter. Das heißt also, die Wohnungsbaugesellschaften, der Staat müsste bezahlbaren Wohnraum bauen, den kann er nicht bauen, weil auch der bezahlbare Wohnraum mit den Finanzierungskosten und mit den Baukosten, die gerade aktuell sind, auch 13, 14, 15 Euro nehmen muss, um auch da rentabel zu arbeiten. Das heißt, es müssten Förderprogramme von der Stadt und von der Bundesregierung aufgelegt werden, die also den Wohnungsbaugesellschaften Geld in die Hand gibt, was langfristig unverzinst umgelegt werden kann, sodass also die in der Lage sind, 8, 9 Euro Netto-Kaltmiete zu nehmen, ohne dabei in wirtschaftliche Schieflagen zu kommen. Das, was Erik gerade gesagt hat, ist alles entweder Eigentumswohnung, es sind frei finanzierte Wohnungen, die sehr teuer sind. Das ist leider das Kriterium, was den Wohnungsmarkt nicht erheblich positiv beeinflusst.
So, Kollege, aber nochmal, wir haben über den Druck auf die Mieten gesprochen. Ja, wir sehen, es wird wenig gebaut. Wir haben die 20, 25 Euro in der Neuvermietung. Es wird nicht mehr weniger. Was passiert denn da in so einem Kiez? Ich meine, wer wird dann diese Wohnungen mieten? Gehen die weg? Was passiert hier?
Ja, wir haben aktuelle Beispiele, wenn jetzt sanierte Wohnungen irgendwie, also im Neubaubereich, Hofverdichtung und so weiter, fertig werden und man übers Internet an den Markt kommt, dann sind das tatsächlich Leute, die weniger aus dem persönlichen Umfeld oder aus dem Umfeld hier von Berlin kommen, sondern es ist dann eben die Zahnarzttochter aus München, die hier in Berlin ihr Studium macht und für 1100 Euro netto kalt eben eine kleine anderthalb Zimmerwohnung anbietet. Oder das Signal, was ja Berlin vor 10, 15 Jahren oder noch länger in die Welt gepustet hat, dass Berlin günstig ist, dass Berlin hip ist und dass man bestimmte Sachen eben einfach in Berlin in alle Richtungen ausleben kann. Das sind dann eben Franzosen, Engländer, Amerikaner und woher auch immer, die also ihren Mietmarkt kennen, hier ihren Job finden, Internet oder was weiß ich, wo die arbeiten und die dann eben hier ganz locker für 2.500 oder 3.000 Euro netto kalt eine Wohnung mieten. Wir haben aktuelle Beispiele, wo also von Boeing Mitarbeiter hier für 4 Jahre einen Vertrag bekommen hat und der ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat und der mietet dann alleine 240 Quadratmeter für 3.500, 4.000 Euro, weil das in sein Budget passt, was die Firma ihm hier in Berlin an Miete ermöglicht. Und das sind die Leute, die aber ein falsches Signal senden für den, der hier in Berlin echt am Wohnungssuchen ist. Klassisches Beispiel ist immer, es lernen sich zwei Leute kennen, die ein tägliches Alltag, sie ist irgendwie im Einzelhandel tätig und der ist Bauarbeiter, die haben zusammen 3.000 Euro netto kalt. Er wohnt in einer alten, lange angemieteten 400 Euro Wohnung und sie wohnt in einer 500 Euro Wohnung. Die haben zusammen 900 Euro und wenn die beide ihre Wohnung aufgeben, müssen die aber nicht 900 netto kalt ausgeben, sondern die müssen 1.500 Euro netto kalt ausgeben, was bei 3.000 Euro insgesamt nicht möglich ist. Also ist es eine Familienbildung, ist überhaupt gar nicht möglich. Also weil die haben ja noch nebenbei, willst du ja noch ein Handy haben und willst in Urlaub fahren, essen, trinken musst du auch noch und dann sind die auch noch jung, jetzt wollen die auch noch abends schwurfen gehen. Wie soll das funktionieren? Und das ist das Problem, was wir gerade haben. Berlin muss bauen und nicht jeder muss immer nur die Argumente bringen vor meiner Tür. Nee, das passt mir nicht, wenn ich an das Tempelhofer Feld denke. Das ist eine Katastrophe, dass die Leute um das Tempelhofer Feld natürlich ihren alten Flugplatz mit den Erholungsmöglichkeiten haben wollen, ist doch wunderbar. Aber trotzdem muss es doch eine Möglichkeit geben, in harmonisch eingebrachtes Wohnumfeld trotzdem um das Tempelhofer Feld mit einer Anzahl von mehreren tausend Wohnungen zu bauen, ohne dass der Erholungseffekt des Tempelhofer Feld und die Historie, die denkmalsgeschützten Gebäude dabei zu kurz kommen.
Ja, es kann halt nicht sein, dass das jetzt nur noch so gerechnet wird. In dem Freundeskreis von mir sind jetzt alle gerade in der Situation, dass das Nachwuchs kommt und ähnliches. Nicht jeder erbt dort irgendwo ein Haus in Karow oder in Buch oder in Pankow oder in Weißensee oder im Grunewald oder in anderen Westberliner Bezirken. Das ist halt eben nicht die Regel. Die Regel ist die, dass alle Leute bei mir dastehen und sagen, hey, guck mal, wir haben sogar was gefunden, was mit dem ÖPNV oder mit dem Regionalexpress oder mit der S-Bahn in Binnen von, dann wird immer gerechnet, wie lange brauche ich bis zum Alexanderplatz, wie lange brauche ich bis zum Sabiniplatz, wie viele Minuten. Alles nachvollziehbar, alles gut. Aber früher war es mal so eine halbe Stunde. Heute ist man froh, wenn man in einer Stunde irgendwie von irgendwo herkommt, seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht. Das Homeoffice wird auch immer noch mal als positiven Aspekt mitgebracht, weil man ist ja schließlich im Grün, um in irgendeiner Form dort auch mit dem, was man verdient, im Einklang zu dem zu stehen, dass halt einfach auch noch mal ein Urlaub drin ist, dass auch mal der Wasserkocher kaputt gehen darf, der dann in der Kalkulation mit auftauchen muss und, um am Ende des Tages nicht nur für den Wohnraum arbeiten zu gehen. Die Perspektive, ich verstehe sie, ich komme selber aus der kapitalistisch getriebenen Projektentwicklerwelt, ich weiß, wie gerechnet wird, ich weiß, was los ist und wir wollen ja hier auch nicht so rüberkommen, dass man jetzt hier in irgendeiner Form günstig oder irgendwas anderes in Zukunft alles nur noch dem Mieter zur Verfügung stellen soll in Form von Geschenken. Jeder will am Ende des Tages sein Geld verdienen, das ist alles nachvollziehbar. Aber die Perspektive, auf die wir gerade zulaufen, wird erstmal noch eine Dürreperiode sein, die nächsten, naja, 2 Jahre Minimum.
Wir werden mal sehen, wie es in 5 Jahren aussieht. Ihr geht jetzt wieder zurück an die Front. Ich gehe zurück ins Studio und dann sprechen wir uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, kein Problem.
Dankeschön.
Liebe Grüße.
Ciao, ciao.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.